Mobilität ist ein Grundbedürfnis und da tut sich wirklich viel, die Produktpalette ist gut. Wir testen ja auch die Fahrzeuge, also E-Fahrzeuge haben wirklich eine gute Qualität. Ähnliches bei den Assistenzsystemen, also die Sprünge sind sehr hoch. Also wenn ich zurückdenke, welche Entwicklungssprünge es gegeben hat vor 15, 20 Jahren in der Technologie, in 5 Jahren, und wenn ich mir das jetzt anschaue, das ist einfach eine enorme Geschwindigkeit und ich sehe keinen Abriss dieser Progression der Entwicklungsgeschwindigkeit.
Das sagt Oliver Danninger über unsere Mobilität von morgen.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Wir bewegen uns so schnell wie überhaupt noch nie und auch die Art selbst, wie wir uns fortbewegen, auch die verändert sich. Autonomes Fahren, Vernetzung, Datenströme, KI, Dekarbonisierung, Infrastruktur und auch die Sharing Economy. Das sind alles riesige Veränderungen, die vor, sagen wir, 20 Jahren so überhaupt nicht vorstellbar waren. Die Autos, die fahren heute oft mit Strom und sogar die Tretscooter, die zu meiner Kindheit noch cool waren, auch die haben jetzt einen Akku. Aber trotzdem erlebt auch das einfache Fahrrad wieder eine Renaissance. Die Hälfte von uns hat aber heute überhaupt gar keine Lust mehr zu strampeln. Mehr als 50% der verkauften Fahrräder sind heute E-Bikes. Nicht zu vergessen natürlich die Öffis. Die schrammen an den Kapazitätsgrenzen, weil so viele Menschen wie nie zuvor fahren Bus und Bahn. Das ist aber alles kein Entweder-Oder. Wir kombinieren den Verkehr, eben teils öffentlich und teils mit dem Auto. Das heißt, es gibt einerseits viele Chancen, aber genauso auch viele große Fragen. Und diese Fragen, die stellen wir heute. Ich bin Marcel Kilic und bei mir im Studio ist heute ÖAMTC-Technikleiter Oliver Danninger. Herzlich willkommen, Oliver.
Hallo, freut mich, hier zu sein.
Starten wir vielleicht mal mit dem klassischen Pkw. Da hätte ich einige Fragen im Kopf. Zum Beispiel, wie entwickelt sich denn die Technik beim Pkw weiter? Wo geht da die Reise noch hin?
Ja, ich denke, die Reise ist dynamisch im Pkw. Es gibt viel technologische Entwicklungen im Antriebsstrang, natürlich Elektromobilität, aber auch andere Antriebformen sind in Entwicklung oder im Testen. Die größte Veränderung ist sicher im Kontext der Digitalisierung, im automatisierten, teilautomatisierten Fahren und auch die Interaktion des Fahrzeugs mit dem Fahrer, aber auch mit seiner Umwelt, mit anderen Verkehrsteilnehmern oder anderen Verkehrsmitteln ist sicher das, was uns in näherer Zukunft große technologische Änderungen bringen kann, ja.
Was machen die Preise in Zukunft? Vor allem, wenn ich jetzt an Fernost denke. Also werden die meisten Fahrzeuge, die bei uns in ein paar Jahren unterwegs sind, dann irgendwie made in China sein? Beeinflusst der Markt den Preis dann auch? Was erwarten wir da?
Zu den Preisen ist aus meiner Perspektive schwierig, eine Prognose zu geben. Aus Technikperspektive und auch aus der Verfügbarkeit der Modellpalette ist es durchaus ein Fakt, dass die chinesischen Fahrzeughersteller eine sehr hohe Geschwindigkeit in ihrer Entwicklung haben und die Produkte, die sie auch in den europäischen Markt bringen, immer besser werden. Ganz abgesehen von ihren Heimatmärkten, wo sie sehr starke Präsenz haben und auch europäische Fahrzeughersteller aus dem Markt verdrängen, bedeutet für uns in Europa, auch in Österreich, dass die Vielfalt der Fahrzeuge größer wird, dass neue Player reinkommen und insbesondere bei alternativen Antriebsformen wie Elektromobilität hier die Produktpalette größer wird, was natürlich auch einen Vorteil hat für mich als Fahrzeugnutzer, als Konsument, weil ich einfach eine breitere Auswahl habe.
Die neuen Antriebsarten, die du jetzt schon angestriffen hast, alles rund um diese Buzzwords, Dekarbonisierung, Energiewende, Mobilitätswende. Ich habe den Eindruck, die Politik zieht jetzt nicht die Handbremse an in der Nachhaltigkeit, aber zumindest liegt die Hand auf der Handbremse schon ein bisschen drauf. Täuscht das oder beeinflusst die Politik die Elektromobilität in dieser Form dann schon, wie wir sie auf der Straße erleben?
Na, die Rahmenbedingungen, die es europäisch oder national gibt, beeinflussen selbstverständlich das Verhalten, nämlich der Industrie, die etwas produzieren und auch der Nutzer. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben, was schon etwas her ist, wo ich selbst noch in der Fahrzeugindustrie war, wie das Flottengesetz gekommen ist. Sprich, die Hersteller sind verpflichtet, gewisse Fahrzeuge mit einem gewissen CO2-Verbrauch pro Jahr in den Markt zu bringen. Egal wie die Gesetzesschärfe jetzt ist, sage ich mal, aber grundsätzlich hat es damals in der Fahrzeugindustrie einen Trigger gesetzt, Investitionssicherheit gegeben für die Entwicklung neuer Antriebsstrangtechnologien. Und das war ein elementarer Punkt, jetzt insbesondere für die Fahrzeugindustrie, sich über die Antriebsarten Gedanken zu machen. Und das ist schon sinnvoll, ja, aus meiner Perspektive. Natürlich ist die Technologieoffenheit wichtig. Ja. Am Ende des Tages ist es gut, sag ich mal, wenn es eine Vielfalt gibt. Aktuell, und das ist ja auch schon wieder einige Zeit her, über 10 Jahre, zeigt sich eben, wo die Reise hingeht beim PKW. Ja, relativ deutlich.
Wohin die Reise geht, entscheidet auch die Ladeinfrastruktur. Was wird sich denn da in Zukunft noch tun?
Ja, also wie du gesagt hast, also im PKW-Bereich ist sicher die Elektromobilität das Thema, das jetzt schon gute Angebote hat und in Zukunft noch mehr hat. Es gibt eine Übergangsphase, über die können wir vielleicht noch sprechen, aber grundsätzlich im PKW-Bereich in Europa sind da schon ziemlich viele Aktivitäten in diese Richtung und die Produkte funktionieren auch gut. Ladeinfrastruktur ist ein sehr spannendes Thema. Ich kann mich noch erinnern, vor, wie lange ist das jetzt her? 7 Jahre, wo die ersten Schnellladestationen umgesetzt worden sind mit 50 Kilowatt. Jetzt sind wir irgendwo bei 300, 350 Kilowatt. Also da hat es eine enorme Entwicklung gegeben. Ladeinfrastruktur ist vielschichtig. Das eine ist wirklich mein Mobilitätsbedürfnis als individueller Nutzer. Ja, da brauche ich etwas, je nachdem, wo ich wohne, im ländlichen Raum, zu Hause eine Ladestation, im städtischen Raum entweder etwas zum Langsamladen oder wenn ich, sage ich mal, einen Einkaufsweg habe, dort eine relativ rasche Ladestation, wo ich in einer halben Stunde 20 Minuten aufladen kann. Das heißt, mein persönliches Mobilitätsbedürfnis ist zu erfüllen. Da ist die Entwicklung gut, auch gut. Noch nicht alle Fälle sind abgedeckt. Ja. Das andere ist, wenn ich mir die Gesamtstromnetzsituation anschaue, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn viele Fahrzeuge verfügbar sind, Elektrofahrzeuge, dass ich diese Batteriekapazität nutze, um das Netz in seiner Stabilität zu halten. Ja, bei 50 Hertz plus minus 2 Zehntel Hertz vielleicht. Das hat wieder ein Interesse für ja, die Energiewirtschaft und schlussendlich auch für die Netzkosten etc. Also was wieder indirekter für mich als Mobilitätsnutzer zurückkommt. Und das ist ganz spannend, weil das eben zwei Aspekte sind. Ja. Und wenn ich auf meine Privatmobilität achte oder wenn ich mit einem Elektrobus fahre, das ist genau dasselbe, dann ist natürlich ein Schnellladen etwas, was ich für lange Strecken brauche. Und mit, ja, wenn ich jetzt 280 kW laden kann, habe ich kaum mehr Einschränkungen, wenn die Ladestelle verfügbar ist, jetzt zu einem Verbrennungskraftmotor. Ja, und das andere ist aber, um eine Netzstabilisierung zu machen, sollten die Fahrzeuge so viel wie möglich an der Ladestation hängen. Aber da reicht auch eine Langsamladestation mit 11 kW zum Beispiel, ja, um Netze zu stabilisieren. Und daher wird der Netzausbau aus meiner Perspektive zwei Facetten haben. Die des Nutzers. Da geht es sicher viel um auch für weitere Strecken Schnellladeinfrastruktur, um zu kommen. Ja. Für die Netzstabilisierung brauche ich aber eine Langsamladeinfrastruktur, die Fahrzeuge viel an der Ladestation hängen. Also zwei unterschiedliche Interessen.
Verstehe. Also das bidirektionale Laden, das wollte ich ansprechen, das ist ja da schon irgendwie dabei. Auch kabelloses Laden, kann man sich das in der Zukunft vorstellen?
Ja, also bidirektionales Laden ist ja genau das Thema, was ich gerade angesprochen habe. Sprich, das Fahrzeug ist bei mir zu Hause an der Wallbox oder im öffentlichen Raum an einer Langsamladestation und ich als Fahrzeugbesitzer sage, ja, nimm dieses Fahrzeug, lieber ja, Partner, mit dem ich dann vielleicht auch eine Geschäftsbeziehung habe und du kannst das Fahrzeug laden und entladen und dafür kriege ich ein Incentive. Ja. Das ist technisch schon weit, also insbesondere Vehicle to Home, also wenn ich es zu Hause mache mit meiner Photovoltaikanlage, Vehicle to Grid, wirklich einspeisen in das Netz, ist auch stark ein rechtliches Thema. Und das ELWG, Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, ist auch gerade, sage ich mal, in einer Weiterentwicklung. Und da braucht es diesen virtuellen Zählpunkt, der einfach, sage ich mal, vom Recht her notwendig ist, damit ich dann auch in das Netz einspeisen kann. Und da ja, hoffen wir, dass das auch in diese Richtung dann kommt, weil dann natürlich werden neue Geschäftsmodelle ermöglicht und das hat schon wirklich Potenzial. Mhm. Das hat Potenzial, sinnvoll die Energie zu verteilen, ja, die dann auch in Batterien gespeichert ist, aber es hat auch wirklich Potenzial für innovative Geschäftsmodelle.
Also da ist die Technik schneller als die Legislative?
Ja.
Du hast gesagt, die Übergangsphase zwischen Verbrennermotoren und Elektromobilität, wird das nicht auf Dauer vielleicht ein Mischverkehr bleiben oder wird es letztendlich dann ein Entweder-Oder?
Das ist schwer zu prognostizieren und ich weiß gar nicht, ob das die relevante Frage ist. Also erstens mal muss man wirklich, wenn man sich global anschaut, schauen, in welchem Raum bin ich. Bin ich in einem afrikanischen, amerikanischen, europäischen oder asiatischen Raum? Das sind unterschiedliche Entwicklungen und auch unterschiedliche Entscheidungen, was dort sinnvoll ist. Da geht es um, was für Energie kann ich wie produzieren? Wie viel Fläche habe ich zur Verfügung? Kann ich und brauche ich einen sehr wirkungsgrad hohen Antrieb, wie Elektromobilität ist, wo ich einfach viel, sagen wir, wenn ich ein Windrad habe, kann ich viel Mobilität erzeugen? Oder habe ich einen synthetischen Kraftstoff, wo ich halt, wenn ich den Strom regenerativ erzeugen würde, dann eben nicht so viel Energie rausbekomme über den schlechteren Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors. Fakt ist, die Klimaziele grundsätzlich sind sehr ambitioniert, ja, und du kannst nicht von heute auf morgen eine Fahrzeugflotte austauschen, weil wir haben im Durchschnitt 10 oder mehr Jahre die Fahrzeuge bei uns. Das heißt, selbst wenn jetzt nur mehr Fahrzeuge elektrisch oder ja, alternativ betrieben im Schauraum stehen oder man zum Kaufen kann, dauert es trotzdem noch einige Zeit. In dieser Übergangsphase gibt es natürlich Möglichkeiten, einen Verbrennungsmotor mit alternativen, flüssigen, regenerativen Treibstoffen zu betreiben. Aus einer individuellen Sicht, ich fahre mit meinem Fahrzeug und habe ein Angebot, kann das eine Lösung sein? Ja? Die Frage ist halt immer, macht es in Summe einen Sinn, wenn ich jetzt viel in die Infrastruktur, in die Kosten, sage ich mal, investiere, ist das etwas, was nachhaltig auch nämlich im Sinne einer ökonomischen Nachhaltigkeit sinnvoll ist? Mhm. Und das ist zu prüfen.
Also da höre ich irgendwie raus, der Verbrenner oder der Kraftstoffmotor allein ist weder gut noch böse, aber eigentlich ja die Elektromobilität genauso nicht, weil es kommt bei beiden darauf an, woher kommt der Strom oder die Kraftstoffe, die ich da einfülle.
Selbstverständlich. Also ich glaube, das ist ganz wichtig in der Diskussion. Es gibt einfach ein paar Fakten. Beim Elektromotor hat ein Top-Wirkungsgrad. Wenn der Strom regenerativ erzeugt wird, dann ist das einfach, was CO2 anbelangt, die beste Lösung. Ist so. Das ist aber nicht immer so. Wenn ich keinen regenerativen Strom erzeugen kann, ja, dann ist das halt nicht unbedingt optimal. Aber die Tendenz geht ja auch in der Energieerzeugung in diese Richtung, das ist klar. Und ein Verbrennungsmotor hat halt einfach technische Grenzen. Also du kannst einfach nicht so viel Energie umsetzen wie in einem E-Fahrzeug. Auch wenn ich mir die Kraftstoffkette davor anschaue, wenn ich mir anschaue, ich brauche vielleicht 2 Batterien am Ende des Tages, ist das so, ja. Aber wenn ich jetzt in einer Region wohne, jetzt gehen wir mal raus aus Europa, ja, wo vielleicht viel Fläche zur Verfügung ist, wo ich keine Nahrungsmittel anbauen kann, wo ich auch mit einer robusten Technologie Mobilität realisieren kann, wo ich einen schlechten Wirkungsgrad, weil es auch günstig ist, vielleicht dort das zu erzeugen, Mobilität gut betreiben kann, kann das genauso ein Beitrag sein. In Europa sehe ich es in Zukunft nicht, da sehe ich im PKW die Elektromobilität.
Wenn wir schon die Geografie vergleichen, wie ist es denn mit Stadt-Land-Gefälle? Also die Rolle vom Privat-PKW am Land im Vergleich zu der Stadt, da zeigt man oft mit dem Finger hin und nehmen Parkplätze weg und machen Begrünung hin. Aber das sehen Menschen, die am Land leben, oft ein bisschen anders, weil die sagen, das ist einfach alternativlos, weil dort, wo ich meine Kinder hinbringe, in den Kindergarten und dann in die Arbeit muss, da fährt vielleicht keine Bahn oder die Busintervalle sind einfach nicht lukrativ wirtschaftlich betreibbar. Ja, da muss ich mein Auto fahren.
Ja, also wieder aus der, sag ich mal, aus der technologischen Sicht, aber auch, wie kann ich ein Gesamtverkehrssystem mir anschauen. Wichtig ist, Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Das ist einfach wirklich essentiell für ja, individuelle Entfaltung. In der Stadt, in einem Ballungsraum, ist natürlich ein öffentlicher Verkehr ja, top. Und da sind Städte wie in Österreich, Wien, einfach zum Beispiel auch im europäischen Vergleich einfach mit einem Top-Angebot unterwegs, wenn ich mal das herausgreife. Ja. Wenn ich jetzt aber in den peripheren Raum gehe, kann ich diese Qualität an öffentlichem Verkehr nicht sinnvoll realisieren, nämlich einfach aus der Finanzierungsseite her. Und da ist natürlich der PKW und auch das wird auch in Zukunft so sein oder dessen Mischformen einfach ein elementares Verkehrsmittel. Und ich glaube, was aus meiner Perspektive, aus der technologischen Seite aus ganz wichtig ist, grundsätzlich geht es eher darum, ist das Verkehrsmittel, wo ich drinnen sitze, und das kann ein PKW sein, das kann ein Kleinbus sein, das kann eine Busbahn sein, aber jetzt bleiben wir mal bei den Straßengebundenen, ist das etwas, was ich privat besitze, was ich nicht teile, oder ist es etwas, oder und ist es auch nicht vernetzt, oder ist es ein Verkehrsmittel, ein PKW oder ein ein Shuttlebus, ja, der in einem vernetzten Verkehrssystem drinnen ist, der auch geteilt ist. Und dann ist es völlig irrelevant, ob das ein PKW ist oder ein Kleinshuttle, ob der jetzt, sagen wir, öffentlicher Verkehr oder privater Verkehr ist. Also es geht darum, diese Brücken im Kopf abzubauen, sich aufs Verkehrsmittel zu konzentrieren, sondern es geht darum, habe ich eine vernetzte und geteilte Mobilität oder habe ich eine nicht geteilte, nicht vernetzte Mobilität? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen.
Das sind eigentlich zwei spannende Bereiche jetzt drin, die du erwähnst. Das eine ist die Digitalisierung und das andere ist dieser Modal Split, also auf Deutsch unterschiedliche Verkehrsmittel. Ich entscheide mich nicht für das eine oder das andere, ja, sondern ich lege einen Teil der Strecke vielleicht mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zurück und steige dann um auf ein öffentliches Verkehrsmittel. Und eigentlich ist ja schon ein dritter Bereich drin, nämlich diese Sharing Economy, die ja durch die Digitalisierung erst ermöglicht wird. Ich stelle jetzt einfach eine zusammengefasste Frage. Verändert sich das Verhalten der Menschen weg von, ich will mein eigenes Auto haben, ich suche mal die Farbe aus, ich suche mal die Marke aus und das hat diese und jene Features, hin zu, ich habe ein Mobilitätsbedürfnis, ich möchte effizient, also heißt vielleicht billig und schnell von A nach B kommen. Ist es das, was dann im Vordergrund steht?
In vielen Fällen, denke ich, ist es so, weil Faktoren wie Kosten, wie Reisezeit, wie Zutritt zur Mobilität, wie lange brauche ich praktisch, bis ich in das Verkehrsmittel einsteige, aber auch Komfort und Sicherheit sind einfach wesentliche Faktoren, die Entscheidung treffen, was nutze ich. Und natürlich das Angebot. Ja. Und aktuell habe ich im ländlichen Raum nicht überall ausreichend gutes öffentliches Angebot. Ja. Es ist, da wird sicher viel reinstecken, es gibt gute Angebote, aber das ist eben nicht ausreichend und wahrscheinlich auch nicht volkswirtschaftlich sinnvoll, das in dieser Qualität auszubauen. Das heißt, am Ende des Tages oder in der Zukunft ist es einfach der Mix an den verschiedenen Verkehrsmitteln, die uns im Mobilitätssystem weiterbringen können. Und der PKW wird da in Zukunft noch eine ganz wichtige Rolle spielen, logischerweise. Und es gibt für mich diesen Unterschied, nämlich zwischen, ist es ein Verkehrsmittel in meinem Privatbesitz, sprich ist es mein Auto, das mir gehört und das ich nicht teile, oder ist es eine Mobilität, die ich geteilt nutze oder Mischformen davon. Das ist mal der eine große Unterschied. Und das andere ist mein Fahrzeug vernetzt, ja, mit dem Verkehrssystem oder nicht. Und je stärker das vernetzt wird und je stärker man auch geteilte Mobilität nutzt, desto stärker kommt man auch in einen Qualitätsanspruch des Mobilitätsangebotes, um eben auch hier ja, die Mobilität auch im ländlichen Raum weiterzuentwickeln. Aber es wird, und da sehe ich eben die große Chance, dass in straßengebundenen Verkehr, PKW, Demand-Shuttles, dass da einfach noch viel Potenzial ist, das eben zu verknüpfen, auch in weiterer Folge mit Bus und Bahn, um das Gesamtmobilitätssystem effizienter zu machen. Und da ist einfach die Technologie, macht da wirklich große Fortschritte aktuell, was automatisiertes, teilautomatisiertes, aber auch das Vernetzung des Gesamtsystems anbelangt. Also das ist schon, die Ideen gibt es schon lang, aber ich denke, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo sich in den nächsten Jahren technologisch einiges tut.
Was tut sich dann in der Digitalisierung dann noch? Du hast da einige Felder kurz angestochen. Digitalisierung einerseits, das Auto ist mit sich irgendwo vernetzt und ich als Nutzer mit dem Auto, ja. Andererseits das Auto aber mit anderen Fahrzeugen oder vielleicht der Infrastruktur. Was kann uns da noch erwarten in Zukunft?
Ja, also das Fahrzeug ist ja sicher ein fahrender Computer und noch mehr in Zukunft und kann einfach Teil eines vernetzten Verkehrssystems sein. Ja. Das kann mir Sicherheit geben, weil ich weiß, vor mir ist ein Unfall passiert, ich kriege die Information praktisch in mein Cockpit und kriege schon eine Warnung oder es ist vielleicht in weiterer Folge ein Glatteis und ich bekomme die Meldung schon ins Fahrzeug, dass vor mir Glatteis ist. Also das alles sind Technologien, an denen gearbeitet wird. Aber genauso, dass ich, wenn ich ein Gesamtverkehrssystem mir anschaue, auch weiß, wo ist gerade eine Nachfrage an Mobilität und wo ist ein Angebot und das zusammenbringe. Und da passiert ganz viel in den Städten, weil das sind super Innovationsräume, aber den größten Impact hat das sicher, in einem ländlicheren Raum, peripheren Raum, wo eben diese Verknüpfung zwischen den kleineren Gefäßen, sage ich jetzt mal, wie ein PKW und ein Shuttle einfach einen Mega-Sinn macht. Ja. Und da braucht es diese Vernetzung.
Wenn wir schon bei Vernetzung sind, lass uns auch über das autonome Fahren sprechen. Das sind wir in anderen Regionen der Welt deutlich schneller. Zum Beispiel in den USA, in Kalifornien, vor allem Großraum San Francisco, da sind diese selbstfahrenden Taxis unterwegs und die werden auch laufend beliebter und stärker genutzt. Wenn wir in die ganz andere Richtung schauen, Fernost, China, da werden Städte am weißen Blatt Papier geplant und auch dort ist autonomes Fahren dann schon ein integraler Bestandteil des urbanen Zusammenlebens. Also das wird bei der Stadtplanung schon berücksichtigt. Wie weit sind wir denn hier in Europa vom selbstfahrenden Auto entfernt?
Also technologisch tut sich einiges beim automatisierten Fahren und es wird unsere Mobilität deutlich mehr verändern, wie der Antriebsstrang jetzt von Verbrenner auf Elektromobilität oder sonstigen alternativen Antriebsformen. Davon bin ich überzeugt. Im automatisierten Fahren tut sich ja einiges. Es kommen einerseits, sage ich mal, Vorgaben einfach auch in der Fahrzeugzulassung, dass es einen Spurhalteassistent gibt etc. Also es kommt sukzessive Stück für Stück in die Fahrzeuge rein. Die Systeme funktionieren immer besser. Ja, sie sind sicher noch nicht dort am Zenit angelangt, aber es wird schrittweise bei den modernen und auch bei den hochpreisigen Fahrzeugen jetzt, wenn ich an die neue S-Klasse zum Beispiel denkt, die wirklich jetzt da schon einen großen Sprung gemacht hat, wo man zeitlang auch die unter spezifischen Bedingungen auch die Hände vom Lenkrad nehmen kann für eine gewisse Zeit. Also da ist man schon technologisch auf einem guten Weg. Ja. Wie das dann, sage ich mal, von den Regulatoriken ist, ja, das ist halt, hängt davon ab, wie innovationsfreudig oder wie auf Sicherheit bedacht auch die Kulturen sind. Das kann gut oder schlecht sein, sage ich mal, aber technologisch tut sich da schon einiges und ja, das ist nicht mehr so weit in der Zukunft, dass das auch große Schritte macht in unserem Mobilitätsverhalten.
Würdest du sagen, es zahlt sich aus, auf dieses Zukunftsszenario zu warten oder hast du einen Tipp für jemanden, der heute einen Neuwagen kaufen möchte?
Ich glaube, ganz wichtig, wie ich es am Anfang gesagt habe, Mobilität ist ein Grundbedürfnis und Mobilität ist auch etwas, das sich natürlich auch nach meinen Möglichkeiten richtet und je nachdem, was ich für Möglichkeiten habe, kann ich mir eine neuere Technologie leisten oder will sie mir leisten oder eben auch nicht. Das ist mal ganz wichtig. Ja. Natürlich, ich sage mal, wenn ich jetzt auf die Antriebsstrangtechnologie schaue, da tut sich wirklich viel. Die Produktpalette ist gut. Wir testen ja auch die Fahrzeuge. Also E-Fahrzeuge haben wirklich eine gute Qualität. Sind natürlich am Gebrauchtwagenmarkt noch nicht so verfügbar. Ist auch klar. Also wenn ich jetzt eine günstige Mobilität suche, habe ich eine Einschränkung in der Vielfalt. Das ist auch ein Fakt, der zu berücksichtigen ist. Es geht ja darum, dass ich mobil sein möchte. Ähnliches bei den Assistenzsystemen. Also da habe ich wirklich ja, beträchtliche Technologiesprünge in jeder Fahrzeuggeneration. Ja, auch da, wenn du dir jetzt ein neues Oberklasse-Fahrzeug fährst, dann hast du durchaus Komfort-Features im Kontext der Spurhaltung, im Tempomat, der sich wirklich anpasst an die Verkehrsgeschwindigkeiten, an den Vordermann. Das sind unterstützende Funktionen, die definitiv ein Komfort- und auch Sicherheitsgewinn sein können. Die Sprünge sind sehr hoch. Also wenn ich zurückdenke, in welche Entwicklungssprünge es gegeben hat vor 15, 20 Jahren in der Technologie, in 5 Jahren. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, das ist einfach eine enorme Geschwindigkeit. Und ich sehe keinen Abriss dieser Progression der Entwicklungsgeschwindigkeit. Ja.
Oliver Danninger, Technikleiter im ÖAMTC, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Welt der Verkehrstechnik. Dankeschön.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die Gegenwart und die Zukunft der Mobilität. Waren da vielleicht Themen dabei, wo ihr sagt, das haben wir jetzt nur angestriffen? Da würde ich gerne im Detail mehr erfahren. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes und der Podcast-Beschreibung. Schickt uns sehr gerne euer Feedback. Damit bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.